Im Namen Jesu. Amen. In diesem Gottesdienst wurde Lasse Nathanael Magens getauft. Als ich dich, Tini, fragte im Vorgespräch, was bedeutet eigentlich der Name Lasse, bekam ich die lakonische Antwort: Der Name hat mir schon immer gefallen, und als Marcel ihn dann durch ein Kinderbuch, das er Noah und Lynn vorlas, gut fand, waren wir uns einig, das dritte Kind soll Lasse heißen. Da ich selbst des Googlens nicht kundig bin, hat meine Frau für mich gegoogelt, um herauszufinden, was Lasse heißt. Der Name Lasse, so können Sie dort nachlesen, findet sich in zahlreichen verschiedenen Variationen und Sprachen. Selbst im Arabischen kommt er vor. Und die finnische Form Lasse ist die Abkürzung des lateinischen Namens Laurentius. Da ich in einer großen diakonischen Kirche St. Laurentius in Neuendettelsau ordiniert wurde, ist mir dieser Name gut bekannt und bedeutet mir auch viel. Laurentius war ein Diakon der frühen christlichen Gemeinden in Rom. Und zwar unter Papst Sixtus II., der nur ein Jahr dieses Amt hatte, im Jahr 257 bis 258. Unter der valerianischen Verfolgung wurde es ihm verboten, öffentlich Gottesdienste zu halten, sodass er nur noch in den Katakomben predigen konnte. Seinem Diakon Laurentius hat er dann übertragen, sich um die armen Kranken in Rom zu kümmern. Und zwar, so sein Auftrag, sollte er nicht nur denen das Evangelium verkündigen, sondern ihr Leid mit den Geldern des Kirchenschatzes lindern. Kaiser Valerian blieb natürlich dies nicht verborgen. Und er glaubte dem Gerücht, dass in den Katakomben irgendwo ein riesiger Kirchenschatz verborgen sein muss. Er lud den Laurentius vor und befahl ihm, diesen Kirchenschatz zu bringen und auszuhändigen, und gab ihm dafür 3 Tage Zeit. Laurentius sammelte in dieser Zeit alle Armen, Kranken, Blinden und Krüppeln von Rom. Er führte sie in den Hof des kaiserlichen Palastes und trat dann vor den Kaiser mit den Worten: Siehe, die ganze Vorhalle ist voller goldener Gefäße. Das sind die Schätze der Kirche. Diese mutige Tat musste damals Laurentius mit seinem Leben bezahlen. Aber seit dieser Geschichte ist Laurentius der Patron der Diakonie. Man muss nicht ein Diakoniker werden, um ein waches Auge zu haben für Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben. Es gehört zu unserem Menschsein. Das heißt, Mensch kann sich nur der mit Recht nennen, der Folgende nicht aus den Augen verliert: die Heimatlosen, die Verfolgten, die um ihres Glaubens willen Gefolterten, die, die am Existenzminimum leben, in Altersarmut, die Kranken, die Betagten oder die von einer Behinderung Gezeichneten. Allein der die achtet als solche, von denen Gott sagte, sie sind mein Eigentum, der kann sich mit Recht Christ nennen. Christsein in der Nachfolge Jesu heißt aber auch, jedem Menschen als Geschöpf Gottes und damit als Eigentum Gottes zu sehen. Ihr beide, Tini und Marcel, habt für euer drittes Kind keinen Namen gewählt nach eurem Geschmack, sondern ihr habt das Losungswort über eure Einladung gestellt Und dieses Losungswort lautet: Wie zahlreich sind deine Werke, o Herr! Du hast sie alle in Weisheit geschaffen. Und jetzt heißt es wörtlich übersetzt: Sie sind alle dein Eigentum. Es ist der 24. Vers eines langen Psalmes, in dem das Schöpfungslob von allen Anfängen an über die Geschöpfe hinaus Gott dargebracht wird. Und dann heißt es unmittelbar vor diesem Vers, den ihr als Leitwort für Lass es leben gewählt habt, von der Schöpfung des Menschen, von dem obersten Glied der Schöpfung. Und deshalb gilt in ganz besonderer Weise: Der Mensch, jeder Einzelne, ist von Gott geschaffen. Sie haben bereits in der Einleitung zu diesem Gottesdienst und dann auch in der Lesung die Worte aus dem Schöpfungspsalm 139 gehört. Dort heißt es: Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Du hast mich gebildet im Mutterleib. Psalm 139, 13, 14 und 16. Nach diesem Danklied Davids sind wir als Eltern bei der Entstehung unserer Kinder nur die Mitschöpfer. Der Schöpfer, auch der Schöpfer von Lasse, ist Gott. Und deshalb gibt es keinen passenderen zweiten Namen für Lasse als Gott hat ihn gegeben, auf Hebräisch Nathanael. Diesem Namen Nathanael liegt das kleine Werbung zugrunde Nathan. Und das heißt weitergeben, übergeben, anvertrauen. Weitergeben, übergeben, anvertrauen. Gott hat euch, so sagt es der Name Nathanael, ein Stück seines Eigentums weitergegeben. Er hat euch euren Lasse anvertraut. Nathanael war wie Laurentius eine historische Persönlichkeit. Er lebte nur circa 300 Jahre früher. Nathanael war einer der ersten Jünger Jesu. Auf Jesus aufmerksam gemacht wurde er durch einen Mann namens Philippus. Von diesem Philippus wird im Johannesevangelium berichtet, dass er auf dem Weg vom Jordan nach Galiläa war, dort auf Jesus traf, in Jesus den Messias erkannte und ihm nachfolgte. Als dieser Philippus angekommen war in seinem Heimatort Bethsaida am See Genezareth, in der östlichen Ecke, da sah er in Bethsaida einen Mann, der mit einer Tora-Rolle unter einem Feigenbaum saß. Jeder, der ungestört die Tora studieren wollte und der aus der Tora und den Propheten erfahren wollte, wer der Messias ist, hat sich nach Bethsaida zurückgezogen. Denn Bethsaida gehörte nach der Teilung des Reiches unter Herodes dem Großen seinem Sohn Philippus. Und das war der einzig tolerante Herrscher. Jeder konnte seinen Glauben praktizieren, führen und verkündigen in seinem Land. Während kurz daneben Antipas alle verfolgte, die nur das Wort des Messias in den Mund nahmen. Und nun war Philippus eines klar: Der Feigenbaum ist der Baum, unter dem die Gelehrten sitzen und den die Gelehrten aufsuchen, die auf den Messias warten. Das heißt, dieser Nathanael, ein Schriftgelehrter, wartete auf das Kommen des Messias. Und so ist es verständlich, dass dieser Philippus, den Jesus berufen hat auf dem Weg vom Jordan nach Galiläa, an den Nathanael herantrat und sagte: Wir haben den gefunden, den du in der Schrift suchst, den Messias. Es ist Jesus von Nazareth. Sie kennen die Geschichte. Der Gelehrte schüttelte den Kopf, spöttisch, grinsend und sagte unmöglich: Aus Nazareth kann nichts Gutes kommen. Das kommt daher, weil der Name Nazareth nie im Alten Testament vorkommt und auch in keiner der rabbinischen Schriften. Hunderte von Dörfern werden genannt, auch bei Josephus, aber nicht Nazareth. Nazareth ist ein obskures Dorf. Von Nazareth kann kein Messias kommen. Aber der Philippus ließ sich nicht abspeisen. Es heißt, er sagte zu ihm: Komm und sieh. Wenn Sie das wörtlich übersetzen, komm und erkenne. Und das war eine Aufforderung in der Sprache der Gelehrten damals, dem keiner sich widersetzen durfte, der beansprucht hat, die Wahrheit zu finden. Wohl oder übel musste Nathanael diesem Gesetz folgen. Er kam mit dem Philippus und dann stand er Jesus gegenüber. Und Jesus sagte zu ihm: Du bist ein wahrer Israelit, ein echter. Ich sah dich unterm Feigenbaum. Ich sah dich, wie du in den Schriften nach dem Kommen des Messias suchst. Mehr wird in der Bibel im Einzelnen nicht berichtet. Nur noch die Worte: Du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Sohn Gottes und König Israels sind in der Sprache der Rabbiner die Bezeichnung für den Messias, den sie erwarteten. Und dieser Nathanael hatte in dem Augenblick, als Jesus sagte: Du bist ein echter Israelit, ich sah dich unterm Feigenbaum, wie du darauf gewartet hast, gesucht hast, wann der Messias kommt. Diese Worte sprach er zu Jesus. Und dieses Bekenntnis: Du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels, wurde dann zum Taufbekenntnis der ersten Christen. Das können Sie nachlesen in der Apostelgeschichte bei der Taufe des Kämmerers. Da fragte der Täufer den Täufling nach seinem Glauben. Und dieser antwortete: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. In der neuen Lutherbibel steht dies ausführlich noch in der Anmerkung. Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Lars Nathanael konnte heute bei seiner Taufe kein persönliches Bekenntnis zu Jesus, seinem Herrn und Heiland, ablehnen. Da aber die Taufe Gottes Handeln und Werk ist, wurden in der frühen und in den ersten christlichen Gemeinden auch Kinder, Unmündige und auch Behinderte von der Taufe nicht ausgeschlossen. Sie wurden nicht aus der Hausgemeinschaft hinausgestoßen, sondern sie wurden getauft. Und denken Sie an die Lesung in der Verkündigung Jesu, wie Frauen kamen, ihre Kinder zu Jesus brachten und die Jünger nach einem Gebot handelten, das damals im Gesetz steht: Ein Rabbiner darf nichts zu tun haben mit Kindern, sie zurückdrängten, zurückwiesen. Und Jesus dann sagte: Lass die Kinder zu mir kommen. Sie auf seinen Arm nahm, sie herzte, wie es in der Bibel heißt, und sie segnete. Jesus hat den Kindern den Segen erteilt. Segnen heißt die Hände auf jemand legen und sagen: Du bist Gottes Eigentum. Du gehörst Gott. Ihr Eltern und ihr beiden Paten habt mit mir, lasse bei der Taufe gemeinsam die Hände aufgelegt. Und über ihm und einstimmend auch die Gemeinde haben wir das Gebet gesprochen, das Jesus uns gelehrt hat. Damit hat Jesus, der Gekreuzigte, die Hand nach Lasse Nathanael ausgestreckt. Dass Lasse Nathanael einmal diese Hand ergreift und sich persönlich für Jesus, seinen Herrn und Heiland, entscheidet, habt ihr sowohl Eltern als auch Paten versprochen, dafür zu beten. Was die Erziehung im christlichen Glauben anbelangt, könnt ihr vieles tun. Die endgültige Entscheidung, zu Jesus zu gehören, muss aber Lasse Nathanael einmal ganz alleine treffen. Bei der Beantwortung der Frage, ob Jesus mein persönlicher Herr und Heiland ist, gibt es keine Neutralität. Entweder ja oder nein. Denn, so der Prager Theologe Romotka, denn auch unsere menschliche Gleichgültigkeit oder objektive und skeptische Neutralität bedeutet eine Entscheidung gegen ihn. Wie viele von uns Eltern und Paten leiden darunter, wenn die persönliche Entscheidung unserer Kinder und unserer Patenkinder ausbleibt oder wir sie gar nicht mehr erleben. Auch der Nathanael, der Historische dort in Bethsaida, hätte bei seinem spöttischen und skeptischen Grenzen bleiben können. Was kann aus Nazareth Gottes Gutes kommen? Was soll ich an diesem Jesus glauben? Warum? Was soll mir das bringen? In solchen Situationen hilft nichts zu schelten, nicht zu verurteilen, nicht zu verwerfen, nicht zu verachten oder gar zu verdammen, sondern es gilt zu segnen. Segnen heißt, so formuliert es Dietrich Bonhoeffer in einem Brief an seine Freunde Elisabeth und Eberhard Bethge, segnen heißt, zu sprechen, du gehörst trotz allem Gott. Du gehörst trotz allem Gott. Diese Worte oft und still auszusprechen, ist die vornehmste Aufgabe für euch Eltern und für euch Paten. Nach Dietrich Bonhoeffer sind diese Worte, du gehörst trotz allem Gott, der direkteste Weg zum Anderen. Diese Worte, diese Segensworte, sind die Brücke über alle Gräben der Trennungen. Sie lassen uns zur Ruhe kommen und zur Gewissheit, dass Gott auch das, was wir nicht verstehen, einmal zum Besten führt. Wie es im Leben des historischen Nathanael weiterging, darüber gibt es nur noch eine ganz kleine, kurze Notiz. Als Jesus nach seiner Auferstehung die Jünger nicht im Stich ließ, 7 waren geflohen zurück nach Galiläa, er ist ihnen gefolgt an den See Genezareth und hat dort sie eingeladen zu einem Versöhnungsmahl mit Fisch und Brot. 7 Jünger werden da genannt und unter ihnen, heißt es, war Nathanael aus Kana in Galiläa. Aus dieser Notiz ist zweierlei zu schließen. Nathanael war dabei, als Jesus eingeladen war mit seiner Jüngerschar und mit Josef, seinem gesetzlichen Vater, und mit Maria, seiner Mutter, eingeladen war zur Hochzeit in Kana. Damals feierte üblicherweise das ganze Dorf mit. Ich bin sicher, Nathanael wird deshalb betont aus Kana, weil er als einer der ersten Jünger dabei war. Und weil er damit erlebte, was Jesus ihm noch in Bethsaida sagte: Du wirst einmal den Himmel offen sehen. So hat er Nathanael dann verstanden, dieses Zeichen, das Wunder des Weins von Kana. Und das Zweite, Nathanael gehörte eben zu den Jüngern, die Jesus nicht im Stich ließ. Er feierte in Tabgha am See Genezareth, wo heute die kleine Gedächtniskirche steht, am Kohlenfeuer mit Jesus das Versöhnungsmahl mit Fisch und Brot. Wenn ihr Eltern, Großeltern, Verwandten, Freunde dem Nathanael, lasse Nathanael, ein Geschenk zur Konfirmation machen wollt, dann gebt ihm einen Obolus zum Sparen auf eine Reise auf den Spuren der Geschichte Jesu mit dem historischen Nathanael. Nach Bethsaida, heute wunderbar ausgegraben, entdeckt durch Bargild Pixner. Nach Kana. In Kana gibt es eine eigene Nathanael-Kirche mit der Gruft, in dem ein leerer Sarkophag steht, in Erinnerung an das Leben Nathanaels. Und in Tabgha mit dem Ort des Versöhnungsmahles. Die biblischen Betrachtungen dieser Orte werden Lasse Nathanael für sein weiteres Leben prägen. Gott segne Sie, Jesus begleite Sie. Amen.